Teil 4. Strube trifft Strobel. Ich freue mich wieder sehr, dass ich ihn begrüßen darf hier in meiner heißen, warmen Stube im Studio B des Radio HBW. Und ich sage erstmal ein fröhliches Hallo, Herr Strube. Schön, dass Sie wieder hier sind.
Hallo, Herr Strobel. Ich bin auch ganz gerne wieder hier.
Vielen Dank. Freut mich. Wir unterhielten uns ja gerade so über die Sendungen. Wer zuhört, Sie, so wie ich, bekommen ja hin und wieder auch die Rückmeldungen, dass es den Leuten gefällt, ja, dass sie sogar das Einparken vergessen oder im Carport in einer Garage sitzen bleiben, um unseren Sendungen, sofern sie es im Autoradio hören, auch gerne zuhören. Und es freut mich natürlich, dass Sie, liebe Zuhörer, ja, uns auch hier treu bleiben und natürlich sich hin und wieder auch inspirieren lassen über das, was wir so erzählen. Herr Strobe, ich lud Sie ein, einfach heute hier wieder ins Studio zu kommen, ohne Themenvorschlag. Und es erfordert ja auch gewissen Mut, sich auf diese Sendungen einzulassen und über irgendetwas zu erzählen, ohne festes Skript, ohne Vorbereitung. Das ist, was wir, glaube ich, auch überhaupt ja in unserer Gesellschaft brauchen. Mut und eine gewisse Mutlosigkeit ist ja zu spüren. Wir wollen ein bisschen reden über die Zeit, über den Zeitgeist momentan, Gedanken uns zur Zeit machen. Was geht Ihnen momentan durch den Kopf?
Sie meinen so grundsätzlich?
So grundsätzlich über alles momentan in unserer Zeit, was so aktuell gehandelt wird.
Also, wo wir uns wahrscheinlich schnell einigen können, wir sind in einer ziemlich schwierigen Situation, weil wir eigentlich ganz lange gelernt haben, dass wir mit Beharrungsvermögen, also wir warten mal ab und sortieren in aller Ruhe und gucken uns das in aller Ruhe an und dann wird alles gut, weil wir das hinkriegen und die Welt geht weiter und sie dreht sich weiter, weil wir damit natürlich ganz, ganz viel aufgebaut haben in Deutschland. Ich glaube sogar unser Staat, also das Staatswesen, ob das eine Kommune ist, ob das ein Land ist, ob das der Bund ist, die sind einfach so groß geworden, so sagen wir, machen keine Hektik, wir machen das in aller Ruhe. Und dann machen wir das wie ein Lanz Bulldog, so buff, 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 so ganz langsam. Und wenn es dann losgeht, dann können wir das auch. Das war bei mir auch ein Gedanke 2015 bei der Flüchtlingskrise. Ich habe die Entscheidung von Frau Angela Merkel, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, für ausgesprochen klug und richtig gehalten. Und wenn man dann im Fernsehen, in den Medien gesehen hat, dass ganz, ganz viele Leute kommen, dann hatten wir die Angst, ob wir das überhaupt hinkriegen. Und dann hat man plötzlich gemerkt, als dann alles in Gang ging, wir haben das hingekriegt. Das war ein bisschen Chaos. Nee, da war schon ein bisschen mehr Chaos für ein Jahr oder anderthalb Jahre. Die Menschen sind sehr, sehr schnell eingesprungen, schneller als der Staat überhaupt denken konnte. Und dann hat er irgendwann das Staatswesen das übernommen und hat das einsortiert. Und dann ist das alles gut geworden. Und so haben wir eigentlich Probleme immer behandelt. Und ich glaube, im Moment sind wir in einer Problemlage, wo dieses Verharren und sich Zeit lassen, um es vernünftig zu sortieren, vorbei ist. Wir kriegen, das geht nicht mehr. Und was mir ein bisschen Angst macht, ich bin allerdings nicht mutlos, weil Sie gerade sagen, man merkt viel Mutlosigkeit, das sehe ich anders, aber ich habe im Moment großen Respekt vor dem, was passiert, und ich glaube, dass wir vor unheimlichen Aufgaben stehen. Die größte Aufgabe ist, den Staat zu flexibilisieren. Und da sitzen natürlich Mitarbeiter, die haben halt gelernt zu arbeiten, wie sie arbeiten. Und das war auch immer erfolgreich, weil wir wirklich, und wir können ja alle schimpfen über irgendwelche Beamten und irgendwas, wir sind ein wahnsinnig tolles Land. Also wir sind einfach ein tolles Land. Und wir kommen jetzt an einer Situation, glaube ich, wo das nicht mehr funktioniert. Wir müssen jetzt flexibler sein. Wir haben ja mal gesprochen in einem Podcast über System und Ordnung. Mhm. Und ich glaube, wir hatten ja eine sehr große Verschiebung zugunsten des Systems, wo alles geordnet, also alles systematisch abgearbeitet wird. Und wir brauchen jetzt Menschen, die mutig in die Ordnung springen und sagen, ich entscheide jetzt mit einem gesunden Menschenverstand, weil nur das hilft. Das haben wir in der Pandemie das erste Mal mitbekommen. Da haben wahnsinnig viele Leute mit gesundem Menschenverstand das Richtige getan. Da kommen natürlich im Nachhinein irgendwelche, entschuldigen Sie das Wort, aber so postmortale Klugscheißer, die dann erzählen, warum haben sie das so entschieden, das hätten sie nicht dürfen. In der Zeit konnte einfach nur entschieden werden. Und wir merken, dass wir mit der Klimakrise am Rand der Klimakatastrophe, dass wir mit einer Energiekrise am Rand einer Energiekatastrophe irgendwie mit dieser Beharrung und wir gucken mal und machen mal in Ruhe und das geht ja alles, geht leider nicht schneller, dass wir damit das nicht hinbekommen. Und das ist die größte Angst, die ich habe. Wenn ich mit den Firmenkunden in der Salzlandsparkasse mich unterhalte, dann bin ich wieder fasziniert, wie einfallsreich, wie dynamisch, wie kreativ unsere Leute hier in der Region mit einem Problem umgehen. Und ich glaube, die Verwaltung, die hat das die größte Aufgabe zu erledigen, nämlich ein komplettes Umkrempeln, ein ganz anderes Vorgehen, als wir das 70 Jahre in der Verwaltung hatten. Und diese Herausforderung hinzubekommen, das wird eine Mammutaufgabe werden in den Köpfen der Menschen. Und wenn Sie mich fragen, was ich im Moment gerade denke, dann ist es genau das, dass ich viele Sachen sehe, wo ich sage, es darf nicht so weitergehen. Mir viele Leute sagen, stimmt, aber es ist eben so. Und das ist eine Sache, das macht mir bald ein bisschen Angst.
Wo wir uns ja gerade jetzt in dieser Zeit befinden, wo es um dieses mögliche Entlastungspaket Teil 3 geht, ist das das, was Sie auch meinen, nach dem Motto, es geht alles viel zu langsam und es werden nicht die richtigen Weichen gestellt? Ich lebe ja immer so nach dem Motto, alles dient dem Guten und fügt sich dann zum Guten, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt die passenden Weichen auch stellen. Fehlt es da verwaltungstechnisch generell jetzt an den richtigen Entscheidungen noch oder?
Ich denke da überhaupt nichts an ein Entlastungspaket. Ich denke auch nicht an einen Zuschuss für Sprit oder an 300 Euro für alle. Daran denke ich nicht, weil ich glaube, das ist jetzt ganz gemein vielleicht von mir, aber ich glaube, das sind Sachen, die kann man machen, um die Menschen kurzfristig zu entlassen und lasten und auch zu beruhigen. Ich glaube, es geht mehr darum, eine strategische Ausrichtung zu finden. Also wie wollen wir uns als Land aufstellen? Wenn Sie heute eine Wärmetauscherpumpe, Heizung umbauen wollen, dann gibt es dafür Fördermittel. Das ist eine gute Idee. Und dann stellen Sie den Antrag beim BAMF im Juni. 27. Juni habe ich meinen Antrag gestellt. Da habe ich bis heute keine Antwort. Das ist ein voll digitaler Antrag. Also den können Sie gar nicht abschicken, wenn er nicht vollständig ist. Da steht drin, welche Heizung, wer, welches Haus und so weiter. Ich verstehe nicht, was der Antrag so lange macht. Also da muss auch keiner mehr entscheiden. Ich darf nur keine Heizung bestellen, bevor der nicht durch ist. Ich darf die natürlich bestellen, dann kann ich das alles selber machen, aber meine Heizung funktioniert noch. Und ich glaube, wir kriegen das Ganze nur hin, wenn wir Anreize schaffen. Und nee, anders. Wir kriegen es auch hin, wenn wir nicht so viele Anreize schaffen. Aber wenn wir die Anreize schaffen, müssen wir die auch der Bevölkerung geben, sonst verlieren die das Vertrauen. Also wir können nicht sagen, wir machen und dann kriegt man es nicht. Dann lieber nicht sagen, dass man es macht. Können Sie verstehen, was ich meine?
Ja.
Und ich glaube, es wollen viele Leute im Moment machen. Also, Sie müssen sich das angucken. Wir haben hier Windräder stehen, die drehen sich einfach seit
ringsherum.
Drei Monaten nicht, weil es keine Anschlussgenehmigung gibt. Die stehen da, die sind fertig. Sie wollen Windräder bauen, das dauert Jahre, weil natürlich jeder gefragt wird. Und das war auch gut so. Wir kriegen das jetzt aber nicht mehr so bewahrt. Und zwischen dem, was die Politik dann sagt und was bei dem normalen Menschen ankommt, da müssen wir alle aufpassen, dass das Gap nicht zu groß wird. Also der Unterschied zwischen dem, was man in der Zeitung liest und von den Politikern hört,
ja,
und was dann wirklich bei den Menschen ankommt.
Kommt, ja.
Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, denn Gesellschaft sind wir und der Staat sind wir übrigens auch. Wir alle. Und wir müssen wirklich dafür sorgen, dass wir das vernünftig hinkriegen. Wenn ich das noch sagen darf, wir sind ja auch ganz, ganz viele Jahre darauf getrimmt worden, dass wir uns individualisieren. Also klassisches Beispiel Kindererziehung. Das ist absolut individualisiert. Da kriegen junge Menschen ein Kind, wir haben auch drei. Ich bin nur kein junger Mensch mehr, aber da kriegen junge Menschen ein Kind und das ist dann ihr Kind. Und dann sorgen sie sich um das Kind und sie erziehen das Kind und manchmal hat es auch Auswüchse, dann geht man in die Schule und dann glauben die Eltern, es auch dem Lehrer sagen zu müssen, wie mit ihrem Kind umgegangen wird. Und das ist absolut individualisiert. Und eigentlich sind wir Rudelwesen, also eigentlich gehört die Erziehung von Menschen in eine Gesellschaft. Und jetzt will ich gar nicht so eine, das hat auch was für sich, dass man sein Kind natürlich so erziehen kann, wie man das gerne möchte, weil man als Eltern ja immer glaubt, man kann es wirklich richtig gut. Unser jüngster Sohn ist 20 und ich weiß heute, wie viele Fehler ich gemacht habe in der Erziehung. Das ist mir ja manchmal sogar peinlich. Aber wir haben es halt, gut, das ist jetzt 20 Jahre her, der letzte, der geboren ist, das ist dann, das war noch ein bisschen anders. Heute ist es eben sehr, sehr individualisiert. Und individualisiert hört sich noch ganz gut an. Wenn man das hinkriegt, ist es ja schön. Aber es gibt eben auch ganz viele Leute, die nicht nur individualisiert erziehen, sondern einfach alleine gelassen sind. Einfach alleine gelassen sind. Und nicht zur Arbeit können, weil sie nicht wissen, wo das Kind unterkommt. Und verschiedene Sachen nicht können und krank ist das Kind und es wird nicht in einer Gemeinschaft aufwachsen, das Kind. Das haben wir halt sehr oft. Und diese Individualisierung, die ist eben für ein Gesellschaftsleben schon ziemlich schwierig, denn auch Politik, eine Demokratie sagt natürlich, wir streiten uns. Wir streiten nicht um den Menschen, sondern um die Sache. Und jeder, der auf die Straße geht und schreit, der und der ist doof, weil er das und das gesagt hat, der hat Demokratie nicht verstanden. Jeder darf auf die Straße gehen und sagen, das, was der Strube gesagt hat, ist totaler Blödsinn. Wenn einer auf die Straße geht und sagt, Strube ist doof, dann darf der das gar nicht tun. Demokratie heißt, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir uns streiten und dass wir uns ohne Anschreien Argumente austauschen. Und dann gucken wir zum Schluss von 100 Leuten, wie viel sind dafür und wie viel sind dagegen. Und wenn 51 dafür sind, dann sagt eine Demokratie, dann müssen sich die 49 fügen. Das ist nun mal leider so. Die Individualisierung macht uns aber immer glauben, dass wir alleine bestimmen, wie unser Leben zu sein hat. Wir können aber ohne Gesellschaft nicht leben. Und wenn wir uns nicht daran gewöhnen, dass es auch Entscheidungen gibt, die die Gesellschaft trägt, also fällt und trägt, und wir uns dann, und das hört sich blöd an, das kann man heute kaum noch sagen, uns in die Entscheidung einfügen, das muss dann so sein. Wenn wir das nicht wieder lernen, dann wird das schlimm. Und diese Individualisierung versus wir machen das gemeinsam, das kriegt man eben nur hin, wenn man ein Staatswesen hat, was das ankommen lässt bei der Bevölkerung, was es sagt. Und aus diesem ganzen Konglomerat passiert gerade was in der Gesellschaft. Wir müssen aufpassen, dass wir mit vielen Gesprächen, mit viel Kommunikation uns wenigstens erstmal bewusst machen, was da passiert, um dann darauf auch individuell für uns reagieren zu können, dass wir nicht in die Hoffnungslosigkeit abgleiten.
Genau, da schwingen ja einige Gedanken mit von unserer schönen Sendung System und Ordnung, die wir ja zusammen auch produzierten. Und ist es jetzt so, dass eventuell, es gibt ja den Ausspruch, ich weiß gar nicht, aus der amerikanischen Geschichte, Kennedy oder wer das sagte, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich selber, was du für dein Land, für den Staat tun kannst. Ist zu wenig Verantwortungsbewusstsein bei den Menschen da? Erwarten wir zu viel? Bis hin, um den Bogen einmal zu schlagen, nach dem Motto, Stichwort Gratis-Mentalität, was so stark diskutiert wurde, was der Herr Finanzminister ja auf den Weg brachte, sind viele von uns in dieser Art Mentalität oder vom Stamme nimm und erwarten nur oder ist es natürlich auch berechtigt, weil zu viel geredet wird, überall wird Gesprächssendung produziert und alles und kommt tatsächlich nicht so viel an, was die Menschen erwarten. Tun wir zu wenig und versuchen wir zu viel abzuwarten und nur zu erwarten?
Da muss ich einen Satz vorwegstellen. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die unheimlich viel tun. Ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar, dass wir eine Herrschar von ehrenamtlichen Menschen haben, die sich gesellschaftlich einbringen. Und die dürfen wir nicht vergessen. Das fängt bei der Freiwilligen Feuerwehr an. Das geht über das Vereinsleben. Das geht über Hilfe von einem zum anderen, über Nachbarschaftshilfe. Und selbst wenn man als junger Mensch irgendwo hingeht und hört dem Alten mal zu, damit die nicht einsam sind. Es gibt wahnsinnig viele Initiativen. Wir sind ein Land, der das eigentlich das Salz in der Suppe kriegt durchs Ehrenamt. Wir haben ein Ehrenamtswesen, das ist sagenhaft. Viele Menschen wissen ja gar nicht, wie sie sich ehrenamtlich engagieren. Also sie merken gar nicht, dass wenn sie die T-Shirts waschen für die Kinder in einer Fußballmannschaft, dass das ehrenamtliche Tätigkeit ist. Und das will ich mal vorwegstellen, weil wenn wir mal sagen, die Gesellschaft tut zu wenig und fordert zu viel und so. Ich habe mal in einer Sendung gesagt, wissen Sie, die Deutschen sind ein unheimlich nettes und hilfsbereites Volk. Die Doofen werden nur lauter. Und deswegen will ich immer nicht so reden über die Gesellschaft. Ich glaube, wir sind eine wahnsinnig tolle Gesellschaft. Wir haben eine hohe Resilienz. Wir können uns gegen Einschläge auch ganz gut wehren. Aber die Doofen werden leider immer lauter. Und da sage ich mal, ob ich hier im Radio sitze oder ich lese Zeitung oder ich gucke Fernsehen, wer am lautesten schreit, kriegt das Mikrofon hingehalten. Und Das ist dann eine schwierige Situation. Ich bin ja ein großer Freund der Pressefreiheit. Also wirklich, ich glaube, das ist ein wahnsinnig hohes Gut. Und diese Diskussion über Lügenpresse und so weiter, das ist natürlich, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn wir so miteinander umgehen. Aber eins sage ich auch immer, die Pressefreiheit fällt nicht vom Himmel. Die muss man sich durch professionelle Arbeit verdienen. Und Pressefreiheit heißt ja nicht, dass jeder mit einer halb guten Recherche einfach schreiben kann, was er will. Sondern Pressefreiheit heißt, dass ich demjenigen, der recherchiert, sich grundsätzlich zwei unterschiedliche Meinungen anhört, also die Grundstandards der Recherche, sich wirklich klug macht über ein Thema, dann etwas rausfindet und das schreibt, dass er das auch schreiben darf. Pressefreiheit heißt nicht, dass jeder alles schreiben darf. Da hat die Presse Fehler gemacht, das glaube ich schon, weil bei der Recherche ist ja nicht immer die beste Recherche, auch der beste Artikel, sondern das Reißerischste, das Schnellste. Wir leben da, also mir hat mal einer gesagt, ja, ich weiß, das habe ich falsch gemacht, Entschuldigung, aber ich wollte schneller sein als die anderen. Und ich sage nochmal den Spruch, Pressefreiheit ist ein wahnsinnig hohes Gut, das sollten wir uns bewahren, das sollten wir uns in diesem Land bewahren. Aber Pressefreiheit fällt nicht vom Himmel, die müssen wir uns durch Professionalität erarbeiten, und zwar durch Professionalität in der Pressearbeit. Dass wir im Moment dabei sind, unsere öffentlich-rechtlichen Anstalten irgendwie zu zerschießen, weil es überall Menschen gibt, die so viel nehmen, wie sie kriegen können. Mhm. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber das wird so dargestellt.
Genau.
Da sage ich mal, erstmal an die eigene Nase fassen, das ist immer, hilft immer. Also mal in eine Steuererklärung gucken, wie viel Kilometer man wo angegeben hat. Dann beim Arbeitgeber mal gucken, wenn man Kilometer abrechnet, ob man eher aufrundet oder abrundet. Und dann kann man sich dann nochmal die Frage stellen, ob man selber derjenige ist, der immer alles richtig macht. Und wenn man dann sagt, das ist ja nur klein, dann sage ich, was ich mir selber zugestehe, muss ich 80, 83 Millionen Deutschen erlauben. Und ich halte das nicht für gut, wie wir mit unserer Demokratie umgehen, das muss ich so sagen. Und das sind wir Bürger, wir alle miteinander. So, der Satz vorweg, wir haben ganz viele. Ja, aber wir haben auch viele Leute, die ihre Rechte besser kennen als ihre Pflichten. Ich gehe nicht zur Wahl, weil das sowieso keinen Sinn hat. Wenn ich das höre, könnte ich auf den Tisch springen vor Wut. Wenn man den Staat nutzt, und zwar dadurch, dass man seine Kinder zur Schule schickt, dass man Straßen benutzt, dass man einen Hörfunk hat, dass man ein Fernsehen hat, dass man eine Verteidigung hat, können wir darüber reden, wie sinnvoll, nicht sinnvoll und wie gut und nicht gut. Das haben wir, dass man ein Rechtssystem hat, dass man vor Gericht gehen kann, wenn man das möchte. Ich kann den Bundeskanzler anklagen, wenn ich das möchte. Ich kann den Staat verklagen. Ich kann ihn zig Dutzend Staaten sagen, wo sie das nicht mal im Radio sagen dürften, was wir jetzt gerade hier besprechen.
Ja.
Ich bin da sehr dankbar, in diesem Land leben zu dürfen. Und da gibt es eben Menschen, die ihre Pflichten zwar kennen, ihre Rechte zwar kennen, aber ihre Pflichten nicht kennen. Die gehen nicht wählen und die erkundigen sich auch nicht richtig. Die nehmen irgendwas, was sie hören und blöken das raus. Und das macht ja eine Gesellschaft nicht schön. Wenn sie morgens aufstehen, haben sie zwei Möglichkeiten. Sie sind Biene oder Schmeißfliege. Die Wiese, über die wir fliegen, ist immer dieselbe. Wir haben nur eine Welt. Und wenn sie Biene sich zur Biene entscheiden, dann finden sie die Blumen. Und wenn sie sich für eine Schmeißfliege entscheiden, dann fliegen sie, dann finden sie nicht die Blumen.
Auf die Haufen.
Dann fliegen sie auf der Haufen.
Genau.
Und dann besteht die Welt aus Haufen. Jetzt will ich das nicht kleinreden, denn es gibt Leute, denen geht's wirklich schlecht. Und denen müssen wir gesellschaftlich auch helfen, ohne dass die 37 Blätter ausfüllen, sich 17 Mal irgendwo melden müssen und behandelt werden, als seien sie nichts wert. Wertschätzung, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Aber die große Mehrheit in diesem Land klagt auf einem verdammt hohen Niveau. Verglichen nicht mit dem Nachbarn, sondern verglichen mit dem, was in der Welt um uns drum gerade passiert. Und jeder Einzelne muss sich, finde ich, einmal morgens beim Aufstehen oder abends beim ins Bett gehen die Frage stellen, geht es mir wirklich so schlecht, wie ich manchmal glaube? Oder gibt es nicht einfach ganz, ganz viele schöne Kleinigkeiten, an denen ich mich immer noch freuen kann? Und auch wenn die Situation schwierig ist, habe ich die Möglichkeit, mir ein schönes Leben zu gestalten. Wenn ich dann auch nicht mehr mit der AIDA fahre, sondern mit dem Fahrrad durch Selketal,
genau.
Da kann ich mich drüber ärgern. Kann ja sagen, das ist dann mal so, aber dann mache ich halt Picknick in Maisdorf, genau. Dann ist auch schön. Ich will das jetzt nicht alles so kleinreden und wir haben Probleme in der Gesellschaft, die müssen wir auch gesellschaftlich lösen. Das soll sich jetzt nicht so anhören, als wenn jeder für sein Glück selber zuständig ist, weil das ist gar nicht meine Grundeinstellung.
Genau. Das sprachen wir ja schon mal in einem guten Diskurs, ja.
Mhm. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber kaputt reden. Das ist so, sondern unsere Pflicht auch annehmen und die auch machen. Und dazu gehört es auch, dass wir das Schlechte benennen als das soll nicht sein, aber auch das Gute benennen und uns darüber freuen.
Richtig, das ist eine wunderbare Brücke auch zum Titel der Sendung Stunde der Psychologie. Die Beachtung schafft Verstärkung, die Nichtbeachtung schafft Befreiung. Ja, auf das, was wir uns fokussieren, was wir tun, lieben, wofür wir dankbar sind, das vergrößert sich in unserem Leben und ja, das sollten wir viel mehr fokussieren. Und da ist dieses Sinnbild, was ich ja auch mal so sehr liebe, hervorragend auch wieder mit der Biene und der Schmeißfliege. Ja. Und den Menschen, die aber sagen, ja, beim besten Willen, ich kann aber nichts viel Schönes mehr erkennen, liegt es dann doch, dass das Bewusstsein stark getrübt ist und durch zu viele laute, negative, dumme eingeschränkt wurde? Oder ist es natürlich so in der heutigen Situation, dass es, wenn wir jetzt das ganz aktuell aufgreifen, die jetzt tatsächlich nicht wissen in den nächsten Monaten, wie können wir jetzt alles bezahlen? Mir geht so viel Lebensfreude flöten dadurch. Was können wir diesen Menschen ja sagen? Wie kann da die Gesellschaft nicht zu stark gespalten werden, dass es in die Hate Speech, Hasssprache geht und in die, ach Mensch, es ist doch alles noch sehr, sehr schön und angenehm.
Also das, was gerade passiert mit den Energiepreisen, das wirkt in den Menschen ja unterschiedlich. Und es gibt unterschiedliche Gruppen von Menschen, sag ich mal, auf die es unterschiedlich schwer wirkt. Also ein Millionär, ob der 3.000 Euro für Gas zahlt oder 6.000 Euro, ob wir dem noch 300 Euro geben oder nicht, das spielt irgendwie alles gar keine Rolle. Das ist. Der macht sich vielleicht Gedanken darüber, hoffentlich Gedanken darüber, dass wir in einer Klimakrise sind, wie er sein Geld dafür einsetzen kann, einen Teil dazu beizutragen, die Klimakrise nicht in einer Katastrophe enden zu lassen. Hm. Vielleicht wäre das ja mal eine schöne Aufgabe für die Leute, die sagen, die Energiekrise ist etwas, was mir persönlich jetzt nicht so viel ausmacht. Davon gibt es auch viele Leute.
Ja.
Aber da gibt es natürlich auch die Häuslebauer, die sich, wo beide arbeiten gehen und ihr Geld verdienen und sich ein Haus gebaut haben und eigentlich das Gefühl hatten, ich habe Kinder, ich habe ein Häuschen, ich kann in Urlaub fahren, wir verdienen beide, wir gehen morgens arbeiten und machen das vernünftig. Machen auch gemeinsam Urlaub. Unser Leben ist jetzt geordnet und ist schön. Also ich möchte, das ist schön, auch wenn ich auf Arbeit mich nicht immer freue und so, aber ich habe alles so um mich drumherum gestaltet und dann gehe ich in den Garten und mache hier noch ein bisschen eine Blumenwiese, bin zufrieden und plötzlich wird mir gesagt, pass mal auf, du zahlst jetzt mal nicht 1.500 Euro Gas, sondern 5.000 Euro Gas. Und um das nochmal so deutlich zu sagen, das heißt, wenn ich 1.500 gezahlt habe, dann habe ich 150 Euro im Monat bezahlt und wenn ich 5.000 zahle, dann zahle ich 400 Euro im Monat. Das ist wahnsinnig viel mehr. Natürlich ist es dann so, dass der ein oder andere, der ein Häusle baut, sagt, dann fahren wir eben nicht mehr in Urlaub mit der AIDA oder fliegen nach irgendwo oder machen auf Malle oder Lanzarote Urlaub, sondern das machen wir jetzt mal anders. Wir gehen wandern im Harz oder was man sich ausdenken kann. Das ist ja nicht wirklich lebenseinschneidend. Also vom Konsum her ist das ja jetzt nicht so, man sagt, oh Gott, Deutschland verarmt. Wenn ich das höre, das stimmt ja nicht. Da geht es aber auch gar nicht drum, sondern es geht um das Gefühl. Und ich glaube, das Gefühl ist bei vielen im Moment so, dass sie sagen, wenn das so weitergeht, habe ich es nicht mehr im Griff. Und ich glaube, das ist ein wirkliches Problem, was wir haben. Und wenn dann die Politik etwas sagt, also ich helfe dir, es in den Griff zu bekommen, bei mir das aber nicht so ankommt, als wenn der Staat mir hilft, dass ich es in den Griff bekomme. Und das muss nicht immer Geld sein. Das können andere Sachen sein. Das könnte zum Beispiel die bestellte Heizung sein. Weil ich sage, ich möchte es ja in den Griff kriegen. Ich kriege leider das mit der Heizung finanziell nicht berappt. Da hat der Staat gesagt, gibt eine Förderung. Jetzt habe ich das beantragt im Juni und bis heute nichts. Dann habe ich ja nicht das Gefühl, ich kriege das in den Griff, sondern ich kriege langsam Schweißausbrüche, weil ich nicht mehr weiß, ob ich die Heizung überhaupt bis Winter noch eingebaut bekomme.
Genau. Mhm.
Und das sind jetzt nicht Leute, wo man sagen muss, Deutschland verarmt, sondern die haben das Gefühl, ich habe es nicht mehr im Griff. Und dieses Gefühl lähmt. Und ich glaube, davon müssen wir uns befreien. Davon muss uns einmal der Staat befreien, indem er anders vorgeht. Das muss sich ändern und zwar schnell, nicht in 10 Jahren, nicht, sondern sofort. Da müssen Leute sitzen, die sagen, wir machen das ab sofort anders. Und wir müssen uns selber ein Stückchen befreien. ein Stückchen befreiend von dem zu sagen, ich bin gewissermaßen hilflos, ich hab's nicht mehr im Griff, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es ist natürlich die gute Frage, wie kann ich mich denn davon selber befreien? Es sind ja nun Fakten, wenn ich nicht mehr 1500 zahle, sondern 5000. Und das ist eben so individuell, dass ich, also ich könnte jetzt mit meinem christlichen Glauben darauf antworten. Wir haben aber nur noch, ich weiß nicht, 15% Christen, von daher werden die Hörer dann abschalten, wenn ich damit anfange. Aber darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht im Leben immer wieder Situationen gibt, wo wir eigentlich in Ausweglosigkeit oder Hoffnungslosigkeit sitzen und sich dann doch eine Tür aufgetan hat und wir gesagt haben, es passt. Genau. Es ist dann, am Ende wird alles gut und wenn es nicht das nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende.
Genau.
Und oh, ich muss aufpassen, dass ich das nicht mit dem christlichen Glauben jetzt
aber
alles
erkläre. Doch, wir sind ja in der Stunde der Psychologie und es ist ja genau Ihre Meinung, dass wir dadurch nicht ganz, weil ich erlebe es ja bei vielen Menschen, wenn jetzt die Hoffnungslosigkeit da ist oder das Licht, das Ende des Tunnels zu weit entfernt oder gar nicht mehr zu sehen ist, kann uns natürlich der Glaube, dass letztendlich doch alles wieder zum Guten uns geschieht, auch uns helfen, in der Anpassungsfähigkeit zu bleiben. Und ich glaube, das sind ja auch ganz viele Menschen, die sich unterschätzen, wie stark anpassungsfähig wir noch alle sind. Mhm. Ja, am Anfang, wir haben alle Angst, glaube ich, oder viele vor Veränderungen, wenn irgendetwas ganz stark sich ändert. Aber wir merken, wie wir doch ganz viele Situationen im Leben ja auch schon schafften, wie wir uns ja auch schon unterhielten. Schicksalsschläge, die uns alle prägten, Blessuren, dieses Symbol, ja, mit diesem Ich arbeite, den ich den Glücksstrobel auch nenne, ja, der ganz viel Blessuren mit sich trägt. Da sage ich, das gehört zu uns dazu, das macht uns letztendlich aus. Und da kann ja dieser Glaube definitiv helfen, dass wir die Kraft weiterhin bewahren. Also sehr gerne weiter Ihre Gedanken dazu, ja.
Also ich bin wirklich gläubiger Christ und das hilft mir unheimlich in meinem Leben. Und da kann man jetzt drüber denken, wie man will. Und man kann auch sagen, glaube ich nicht dran. Ich sage mal, wäre ein Hilfsinstrument, was es seit in bewährter Form seit 2000 Jahren in der Menschheit gibt, einfach ausschlägt, dem geht es ziemlich gut. Ich will bei dem Tunnel bleiben und dem Licht. Wenn Sie kein Licht am Ende des Tunnels sehen, dann gehen Sie in eine Hoffnungslosigkeit. Wenn Sie der festen Überzeugung sind, weil das Ihre Erfahrung ist und weil das die Erfahrung von Hunderten von Generationen von Menschen sind, nämlich schon seit 2000 Jahren, dass das Licht am Tunnel da ist, auch wenn ich es jetzt nicht sehe, dass ich um die Kurve gehe und es gibt ein Licht, dann kann ich diese Hoffnung dazu nutzen, nicht in eine Starre und in eine Lähmung zu fallen, weil das ist das Schlechteste in einer schwierigen Situation. Nichts zu tun, weil man sagt, hat sowieso keinen Sinn. Wenn ich da angekommen bin, dann habe ich Selbstmord gemacht, weil ich Angst habe vor dem Tod.
Genau, innere Kündigung, ja.
Das ist
innere nicht Kündigung, klug, ja, ja.
Sondern in der Aktivität bleiben. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn ich an dem Gaspreis jetzt auch nichts machen kann, aber mir eine andere Sache suche, wo ich Menschen glücklich mache. Und jetzt sag ich mal ganz blöd, ich kann ja ins Altenheim gehen und den Menschen was vorlesen. Ich kann ins Krankenhaus gehen und mich an ein Bett setzen. Das darf man übrigens in diesem Land. Dafür muss man nicht bezahlt werden, das darf man einfach tun. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das machen. Mhm. Ich kann zur, ich habe es vorhin gesagt, Freiwilligen Feuerwehr gehen. Ich kann in den Heimatverein gehen. Ich kann mich überall engagieren.
Die grünen Damen oder zum Beispiel. Selbst wenn es auch keine Organisation ist, es wäre ja auch aus sich selber heraus möglich. Ja.
Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man hoffnungslos ist und geht in den Kindergarten und sagt, ich würde gerne einmal in der Woche hier ein Märchen vorlesen oder ich habe ja immer hier vor Weihnachten in dem Tipi gelesen, auf dem Parkplatz in Aschersleben.
Genau.
Das sind eben Sachen, wo ich sage, wenn ich das eine nicht verändern kann, dann muss ich in der Situation, um die Hoffnungslosigkeit nicht zu verlieren, dann wenn ich weiß, dass es nach der Kurve ein Licht gibt, dann muss ich nur um die Kurve. Und dann muss ich einfach was anderes machen. Ich darf mich jetzt nicht auf den Gaspreis, und der wird nicht von alleine weggehen, aber mich darauf zu konzentrieren und mich darüber zu ärgern, davon geht er auch nicht weg.
Ja.
Ich lähme mich nur. Und manchmal ist es so, wenn ich dann auf einem anderen Feld Glück an andere Menschen verteile, tut sich plötzlich etwas auf, wo ich sage, hätte ich nie mit gerechnet.
Genau.
Hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Und ich bin einfach als gläubiger Christ der ganz festen Meinung, dass ich mich nicht festbeißen darf an einem Problem, weil es eben einen Gott gibt, eine große Kraft gibt, wo ich praktisch mein Lebensseil da ganz, ganz hinten anknoten kann und damit nicht verloren gehe.
Genau.
Und das beschert mir Freiheit. Und dieses Hilfsinstrument kann man gut finden oder kann man auch nicht gut finden. Wenn aber einer sagt, ich bin unglücklich und hoffnungslos und an Gott glaube ich nicht, dann würde ich den Satz mal umdrehen und sagen, versuch mal an Gott zu glauben.
Ja.
Dann geht deine Hilflosigkeit und deine Hoffnungslosigkeit auch ein Stück verloren.
Genau. Erzähle dem Herrn nicht, wie groß deine Sorgen sind, sondern erzähle deinen Sorgen, wie groß dein Herr ist. Ja, deine Lebenskraft, dein Glaube an das Gute. Und es ist letztendlich so, wenn wir das naturwissenschaftlich auch betrachten, die Sonne geht auch nie unter. Ja, wir sehen sie zwar nicht, oder wenn die dickste Wolkendecke davor hängt, grau in grau, dahinter scheint die Sonne, dahinter ist es klar. Und wir können wieder nach gewissen Sternen greifen.
Und wir müssen das jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, dass die Leute nicht denken, man kann alle Probleme einfach wegfegen.
Mm-mm.
Es gibt Probleme, da habe ich vollstes Verständnis dafür, dass die Leute wirklich ganz, ganz schlimm dran sind und die brauchen Hilfe. Da müssen wir uns als Gesellschaft drum kümmern, diesen Menschen auch zu helfen. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute auch, die über Probleme reden, wo ich sage, guck sie dir mal genau an.
Genau.
Konzentrier dich auf was anderes.
Richtig.
Nur, dass wir jetzt nicht so sagen, wir können alle Probleme mit dem Glauben wegboosten.
Ja.
Das habe ich auch nicht gesagt und auch nicht gemeint.
Ja.
Aber ich glaube, wenn wir gesellschaftlich die Probleme, die wir wegpusten könnten, wegpusten würden und sie nicht aufblasen, dann wäre das schon eine große Hilfe für unsere Gesellschaft.
Genau. Und aus vielen Dingen kein Problem zu machen. Wie ich dann auch gerne immer mal empfehle, wenn Menschen sich über irgendetwas echauffieren und sagen, hey, nicht deine Baustelle, es ist gar nicht dein Problem. Ist es für dich ein Problem? Mach es gar nicht draus, ja? Und die, die tatsächlich da sind, diese wirklich ernsthaften Probleme, für die ältere Frau Erna Kasubke aus dem Dörfchen, die sagt, ich kann mein Haus eventuell nicht mehr beheizen, meine Mini-Rente reicht nicht. Ist da immer noch genügend Vertrauen in, wie sie ja schon aber auch anklingen ließen, Ehrenamtler, in den Staat aber auch eventuell, dass denen dann doch geholfen wird, sind wir zum Glück doch in einer, vielleicht ist es zu plakativ, aber ich nenne es einfach mal sozialen Hängematte, dass der will, doch aufgefangen wird und für den es doch dann weitergeht, dass auch diese zählbaren Probleme zu sagen, hey, ich weiß jetzt am Ende des Monats nicht mehr, kann ich es tatsächlich bezahlen oder nicht, gibt es dann die Möglichkeit, der uns, dass uns doch geholfen wird. Es ist genügend Vertrauen auch in den Staat da, dass wir diesen Menschen auch über diese ganzen nächsten Monate und vielleicht auch Jahre helfen können?
Ich glaube, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich zu Anfang war, zu der Vereinzelung, zu der Individualisierung.
Ja.
Die Oma auf dem Lande, die nicht heizen kann, wenn wir die mal so exemplarisch nehmen,
ja.
Die gab es ja früher auch schon. Also auf dem Land waren die Leute nicht alle viel reicher als heute, sondern viel ärmer als heute. Wenn mein Opa in die Kreisstadt gefahren ist, hat er sich ein weißes Plätthemd angezogen, weil der nur im Dorf war. Das war eine Dorfgemeinschaft, wo man sich geholfen hat, wenn ein Problem war. Wenn einer gestorben ist, wurde der auf der Tenne aufgebahrt und alle sind hingegangen. Da habe ich als kleiner Junge war ich dabei, habe meine ersten Toten gesehen.
Ja, ich kenne das aus Erzählungen.
Gesellschaftliches Leben war einfach ein gesellschaftliches Miteinander und nicht ein, ich bin für mich selber zuständig. Die Leute haben draußen auf dem Hof auf dem Stein gesessen und haben über den Müllplatz sich erzählt.
Ja.
Den Stein habe ich stehen lassen vor meinem Haus.
Das war Social Media früher, ja?
Das war Social Media.
Ja, ja.
Wenn man natürlich alles vereinzelt und alles individuell und gibt den Leuten immer das Gefühl, wenn du es alleine nicht hinkriegst, dann bist du ein Versager. Dann bittet man nicht mehr um Hilfe, weil man kein Versager sein will. Und ich glaube, das soziale Netzwerk, und damit meine ich nicht die Sozialkasse, sondern damit meine ich das soziale Netzwerk um mich drumherum, wo ich lebe. Wenn ich das nicht belaste, dann gehen die Knoten auf und es zerfleddert sich. Und dafür muss ich was tun. Wenn Leute, wie Herr Spohreiter als Beispiel, hier ein Pferdespringen, also so ein Pferdefestival macht in der Innenstadt, dann sind da zig Helfer.
Ja.
Also es ist unvorstellbar, wie viel ehrenamtlich da geholfen wird. Er hat mir das mal erzählt. Wir sind mal über den Platz gegangen, hat gesagt, das ist unvorstellbar, wie viele Leute helfen, damit dieses Event stattfindet.
Ja.
Es geben auch viele Leute Geld, damit das Event stattfindet.
Ja.
Jetzt ist folgende Frage. Wenn sich Menschen die Mühe geben, das zu tun, wie verhält sich dann der normale Aschersleber. Hat er dann auch eine Verpflichtung, dahin zu gehen, weil das gesellschaftliches Leben ist? Oder kann er sagen, ist mir doch egal? Und jetzt kommen sie nicht mit dem Eintritt, Donnerstag ist Eintritt frei. Wenn wir ein Konzert organisieren, mit ehrenamtlicher Arbeit, Plakate kleben, Briefe austragen, Spenden einsammeln und so weiter, kann ich das einfach ignorieren oder muss ich alleine, um die ehrenamtliche Tätigkeit zu unterstützen, da auch mal hingehen? Und wenn die Musik auch nicht genau die ist, die ich will? Und wenn Pferde jetzt nicht das Größte sind, was bei mir im Leben da ist, so gehört es aber dann doch dazu, sehen und gesehen werden und mit Menschen zusammenzukommen und sich mit denen zu unterhalten.
Genau. Und das auch nutzen zu dürfen, ohne dass ich meinen Teil dazu beitrage. Ja, es ist ja die Ehrenamtler und wir, die Dinge organisieren, auch die Sendung produzieren, damit Menschen, damit Sie Zuhörer auch eine kleine Inspirationsquelle vielleicht daraus ziehen. Das ist also auch das gute Recht, dass es die Menschen gibt. Ich sagte ja einmal, glaube ich, in einer Sendung schon, ich sage ja immer gerne mal, es gibt die Kreateure und die Kreaturen, positiv aber ausgedrückt, die einfach es aber auch annehmen können. Es macht uns ja auch Freude, wenn es dann konsumiert wird. Mhm. Genau wie es Herrn Spohreiter freut, wenn er auf volle Ränge schaut, volle Tribünen und sagt, wow, super, schön. Dafür machen wir es ja auch, ja.
Das ist das größte Kompliment, was man jemandem machen kann, genau. Der im Ehrenamt eine Veranstaltung macht, einfach hinzugehen.
Genau.
Und nicht zu sagen, oh, ich habe keine Lust, sondern sagen, nee,
ja.
Tritt dich selber, da gehst du jetzt hin. Und wenn du nur eine Stunde da bist und sagst, hallo, schön, dass das stattfindet, kannst du wieder nach Hause gehen.
Wunderbar, super.
Aber Wir müssen lernen, dass das nicht alles individuelle Entscheidungen sind. Unsere Gesellschaft bricht auseinander, Wenn sich nicht jeder auch gesellschaftlich mit einbringt.
So ist es, ja.
Und ich glaube, dass wir, ich sag's nochmal, wir sind eine freundliche, hilfsbereite und eigentlich sehr großzügige Gesellschaft.
Ja.
Wir haben nur über viele Jahre gelernt, Geiz ist geil und wer nicht den billigsten Urlaub gebucht hat oder sie sitzen ja im Flugzeug neben einem, der hat die Hälfte bezahlt,
Da
kommt man sich ja schon schlecht vor. Ich sitze nicht mehr im Flugzeug, aber kann passieren. Im Zug geht das auch so, ich fahre Zug.
Mhm.
Ich habe dann immer das Gefühl, was habe ich falsch gemacht, dass ich so viel für die Karte bezahlt habe. Ich meine, frage, was der bezahlt hat. Und dieses Individuum immer das Gefühl haben, ich muss für mich selber machen, sonst bin ich nicht so gut wie der andere. Das müssen wir irgendwie durchbrechen. Wir müssen jetzt lernen, wir müssen uns unterhaken. Jeder Mensch ist ein ganz einmaliges Stradivari Gottes. Es gibt jeden Mensch nur ein einziges Mal, das haben wir in einer Sendung auch schon mal gesagt.
Mhm.
Und wir müssen uns unterhaken und die Stärken eines jeden und jeder Mensch, also jeder, ich habe noch keinen, der es nicht hat, jeder Mensch hat mindestens eine Stärke.
Genau.
Eine richtige Stärke.
Absolut, ja.
Damit hat er natürlich auch eine Schwäche. Ich sage bei uns in der Sparkasse immer, die Stärke bitte zu 120% einbringen, die Schwäche sozialverträglich im Team verteilen.
Genau. Mhm.
Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir auch als deutsche Gesellschaft einen großen Schritt nach vorne machen.
Genau.
Aber es fängt immer, immer bei uns selber an.
Ja. Die Stärken stärken, Schwächen schwächen und wir müssen uns auch aus unserer Komfortzone herausbewegen und dann solche Angebote, die dann gemacht werden, mitnehmen und wir profitieren dann auch alle davon. Ja, ganz viele gehen viel beschwingter auch dann aus einer solchen Veranstaltung heraus und erleben alleine dieses sogenannte, das gibt es ja in der Psychologie, diesen Begriff der Kohärenz, ja, das ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, eine gemeinsame Freude. Wir blicken in fröhliche Gesichter, in Kinder, die sich an den Pferden erfreuen. Wir erleben diesen Augenblick, mal solch ein majestätisches Tier dann auch mal vielleicht zu berühren oder dem näher zu kommen. Und die alles so etwas nicht annehmen, das sind nachher die Kritiker, denen entgeht das ja und die sehen es auch alles dann schwarz. Im Rahmen ihrer Wahrnehmung ist dann alles eben, nö, es gibt ja keine guten Dinge im Leben mehr, ja.
Ich gehe noch einen Schritt weiter.
Ja.
Wir bleiben mal beim Pferderennen. Ich hoffe, Herr Spohreiter entschuldigt.
Ach, ihr freut das, ja.
Ja, das alles, was Sie sagen, unterschreibe ich Ihnen. Wenn ich nicht hingehe, kann ich kein Pferd anfassen, kann ich nicht in glückliche Gesichter gucken und kann die Sonne nicht auf der Haut genießen. Das ist der eine Grund. Es gibt einen zweiten, und das habe ich versucht deutlich zu machen. Dahin zu gehen, um den Leuten, die ehrenamtlich es organisieren, zu zeigen, dass es, also das wert zu schätzen, was andere organisiert haben.
Genau.
Also nicht immer dieser egoistische Gedanke, mir gefällt das nicht, deswegen gehe ich nicht hin, sondern sagen, mir gefällt es zwar nicht, aber ich gehe trotzdem hin. Weil das gesellschaftliche Miteinander, das Ehrenamt kann nur bestehen, wenn ich meinen Teil dazu beitrage. Und wenn ich selber nichts organisiere, dann wenigstens hingehen.
Genau, dann würden die besten Ideen nichts werden. Ich sage auch immer, vielleicht teilen Sie diesen Gedanken auch, ich vergleiche ja immer auch vielfach eine Region, eine Gesellschaft, um mal wieder dieses Wort aufzunehmen, mit einem Boden, einem Acker, und wir können nur das beste Saatgut dort einpflanzen, die Ideen, die, wenn jetzt wie zum Beispiel Spurreiter sagt, ich mache ein Pferdefestival, wir organisieren ein anderes, was auch immer, kann nur gedeihen und wachsen, wenn der Boden fruchtbar ist, ja, und es in offene Geister auch gelegt wird, die dann sagen, hey, das wertschätzen wir, weil ich mich auch selber wertschätze und Teil dessen sein möchte. Und dann ist es auch leichter, mal die eigenen Ideen auch mit einzubringen, ja. Genau, die ist dann vereinfachen und vielleicht auch verbessern an der einen oder anderen Stelle, ja. Mhm. Mhm.
Und das Argument, ich habe keine Zeit, ist irgendwie, das kann mal sein. Also ja, war beim Pferdefestival auch am Donnerstag, weil ich danach nicht da war.
Ja.
Das wird es immer wieder geben.
Richtig.
Das ist jedem zugestanden. Aber man darf eben nicht in seiner Wohnung sitzen bleiben und nirgendwo hingehen.
Genau.
Dafür plädiere ich.
Richtig, ja. Wer letztlich will, der findet Wege. Und wer nicht will, findet die Ausreden, ja. Mhm. Genau, und das wünsche ich natürlich Ihnen allen, liebe Zuhörende, dass Sie auch die Wege finden, in diesen Zeiten auch Ihre entweder wirklichen Probleme oder auch nicht Probleme zu lösen, und dass Sie sich das mal aufs Papier bringen und mal schauen, was ist davon wirklich ernsthaft und auch dramatisch. Ja. Sind Sie auch mit dem 9-Euro-Ticket, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, sind Sie 9-Euro-Ticket-Reisender gewesen?
Ich fahre ja viel Zug.
Genau.
Ich fahre aber nicht so viel Regionalzug, sondern wenn, dann fahre ich mit einem Zug die längeren Strecken. Ich habe sonst ein Elektroauto für die kurzen Strecken.
Ja.
Und ich habe so eine Business 50-Karte, weil ich einfach ganz viel fahre. Und ich habe kein regionales in Anspruch genommen. Von daher habe ich das 9-Euro-Ticket für mich nicht in Anspruch genommen.
Ja.
Meine Kinder haben das alle genutzt. Die sind, also unsere Töchter studieren ja in Halle. Das war schon ein Knaller. Also ich halte das ja auch für eine coole Sache, die wir da gemacht haben. Dass wir dann die Bahn überlastet haben, zeigt ja eigentlich nur, dass viel mehr Leute fahren würden. Und ich glaube, es liegt nicht nur an den 9 Euro. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es so einfach war, eine Fahrkarte zu kriegen.
Genau.
Und der Prozess, die richtige Fahrkarte zum richtigen Zeitpunkt gekauft zu haben, sie abgestempelt zu haben und sie zu zeigen.
Ja.
Ich glaube, dieser Gesamtprozess ist in Deutschland so kompliziert geworden, dass viele Leute einfach gar nicht, die wollen das nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn Heinrich mit dem Bus von Maisdorf nach Aschersleben 5,80 Euro zahlt für eine Fahrt, dann neigen junge Menschen dazu zu sagen, setze mich ins Auto, fahre hinterm Bus her, weil die 5,80 Euro kostet es mich mit meinem Auto nicht, denn Steuern ist sowieso bezahlt, Haftpflicht ist auch sowieso bezahlt. Das, was ich da an Sprit verfahre, hin und zurück, das sind 11,60 Euro, und dann fahren die Menschen hinterm Bus her, das ist ja... Da müssen wir wirklich drüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Also das ist wirklich ein Hammer.
Ja.
Das ist ein Hammer. Und ich fand diese Idee eigentlich sehr gut. Und ich glaube, ob man das 9 Euro nennt oder ob man sagt, man nimmt 1 Euro pro Tag und man kauft ein Monatsticket oder ein Jahresticket oder was man macht. Oder ich fand auch eine Idee gar nicht so schlecht zu sagen, man kann ein Regionalticket kaufen für die Umgebung, wo man wohnt, und man kann ein überregionales Ticket kaufen. Es gibt ja ganz viele Ideen. Ich freue mich, dass sich dazu schon Menschen positioniert haben. Dann hat man eben etwas, worüber man diskutieren kann. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir eine Lösung finden, die dem Klima hilft und die auch der Menschheit hilft, uns Menschen gesellschaftlich hilft, wieder mehr das zu nutzen, was sowieso durch die Gegend fährt, und nicht nur den Individualverkehr toll finden. Wir haben ja auch das die letzten 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Deutschland und die letzten 30 Jahre in Ostdeutschland nochmal besonders dem Straßenverkehr natürlich auch eine Priorität eingesetzt. Die ist ja sagenhaft. Das ist ja unvorstellbar. Also wenn Sie in Maisdorf die Hauptstraße lang gehen, dann ist die Straße immer, ich weiß nicht, wie sie breit so eine Dorfstraße ist, aber ist ja so eine Straße, 6 Meter wahrscheinlich. Die ist immer 6 Meter.
Ja.
Manchmal ist der Bürgersteig dann 1 Meter, manchmal 1,20 Meter und manchmal nur 60 Zentimeter. Mhm. Also wie der Fußgänger innerorts geht, das ist ja das Zeichen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, die Autos kommen gut durch.
Ja.
Und jetzt wird mir gleich wieder jemand entgegenhalten können, das sind Gesetze, die muss man einhalten. Da sage ich ja, die fallen ja auch nicht vom Himmel. Also die sind ja auch mit einem, Gesetze machen wir mit einem bestimmten Geist. Wir machen ja ein Gesetz, weil wir etwas Bestimmtes erreichen wollen. Wir können übrigens alle Gesetze in einer Demokratie abschaffen und neu machen. Wir müssen nur Mehrheit finden. Wir können alle Gesetze abschaffen und neu machen. Und weil es im Gesetz steht, heißt es nicht, dass es morgen auch im Gesetz stehen muss. Wir können ganz schnell ganz viel abschaffen. Haben wir in Corona-Zeiten übrigens gezeigt. Ganz viele Sachen sind plötzlich abgeschafft worden, die haben wir nicht mehr gemacht. Ja? Und es ging auch ohne. also ich sag mal, wir sind ja als Sparkasse sehr reguliert. Da waren viele Sachen ausgesetzt. Ich dachte, hoffentlich lassen sie die nach Corona auch weg, weil es ja nichts passiert.
Genau.
Naja, da gab es natürlich dann irgendwo wieder jemanden, der sagte, nee, nee, das müssen wir jetzt auch wieder machen. Gut, aber ich glaube, diesen Individualverkehr, ich bin wieder bei individuell und gesellschaftlich, den Individualverkehr würde ich bei den Fahrrädern viel weiter oben sehen. Also ich bin schon ein Freund von Fahrradauto. Ich fahre ja ziemlich viel Auto, ziemlich viel Fahrrad.
Ja.
Wir sind nicht gut ausgestattet mit dem Fahrrad. Also wir können uns Städte angucken, wir können uns Länder angucken, wir können Holland gucken, wir können Münster gucken, wir können aber auch Städte in Deutschland angucken, wo einfach das Fahrrad einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich habe aber auch Freunde, die wohnen in Hamburg und ärgern sich über Fahrradfahrer, weil sie mit dem Auto nicht vorankommen. Das kann sein, aber wir müssen uns mal gesellschaftlich sagen, was hat denn Zukunft? Also mit dem Auto individuell voranzukommen in einer Stadt oder mit dem Fahrrad? Ich will das jetzt nicht politisch werten, weil da gibt es eben verschiedene Parteien, die das verschieden sehen. Und ich bin parteipolitisch überhaupt gar nicht angehaucht, weil ich mich davon frei machen möchte, weil ich als Sparkassenvorstand einfach frei sein möchte von politisch, von der Politik. Aber ich möchte einfach darauf, ich habe natürlich schon eine Meinung und die passt mal in die eine und in die andere Partei vielleicht. Also in die AfD wird sie wahrscheinlich nicht passen, aber in die eine oder andere Partei. Und ich würde es gar nicht parteipolitisch ausschlachten. Ich glaube nur, wir müssen uns gesellschaftlich Gedanken darüber machen, wie wollen wir zukünftig leben? Mhm. Was wollen wir nach vorne stellen? Sie haben mit einem 9-Euro-Ticket angefangen. Und ich glaube, wir müssen einfach viel mehr vergesellschaften, also als für die Gesellschaft etwas schaffen, was wir gesellschaftlich nutzen können. Wir waren sehr darauf, das alles zu privatisieren, ob das die Krankenhäuser oder was auch noch alles ist. Wir merken ja langsam, dass das nicht der Weg ist, dass der Markt alles bestimmt, aber nicht zum Guten für die Menschen, sondern zum Guten fürs Geld. Und da ein bisschen umzudenken, also glücklich ist nicht, wer am meisten Geld hat, sondern glücklich ist, wer am glücklichsten ist.
Genau, genau.
Und ich kann Ihnen Millionäre sagen, die schmeißen sich vor den Zug und bringen sich um.
Genau, so ist das ja.
Also das ist schon so.
Ließen wir auch schon mal mit anklingen, ja, ganz genau. Das ist nicht das Entscheidende, ja, sondern zum Beispiel auch der Freiheitsgedanke, die Individualität, der Selbstwert. Und letztendlich, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Es wird immer viel zu tun geben. Vieles ist gut, an vielen muss gearbeitet werden. Und ja, das war noch ein guter Einblick mal in diese Richtung. Und ich glaube, dass wenn vieles vereinfacht wird, wie zum Beispiel dieser Tarifdschungel sich lichtet, dann werden Menschen auch ja das erkennen und sagen, hey, das bietet ja einen wunderbaren Nutzen für mich und einen Mehrwert für alle. Ja, genau.
Es wird nicht gerechter, wenn es komplizierter wird. Das habe ich gelernt in meinem Leben. Es wird nur anders ungerecht.
Ja.
Aber es wird nicht gerechter. Wir können es eigentlich total vereinfachen. Dann haben wir offensichtliche Ungerechtigkeiten. Aber wenn wir es verkomplizieren, haben wir auch offensichtliche Ungerechtigkeiten, nur andere.
Korrekt, ja.
Und deswegen sollten wir mal ganz, ganz viel entrümpeln und sagen, jo, dann besteht eine Ungerechtigkeit. Die besteht. Und Zeitung und Presse neigt dann dazu, sich jemanden zu schnappen, eine Person. Dann sagt die Person, können Sie immer wieder sehen, oh, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Dann sagt die Presse, oh, das darf alles gar nicht sein. Und dann treiben wir damit wieder Leute etwas zu tun. Ich sage, es gibt immer Ungerechtigkeit. Die wird es immer geben. Sie werden bei jedem Prozess.
So ist es.
Ja. Und wenn Sie versuchen wollen, die Ungerechtigkeit wegzumachen, ist der Prozess so kompliziert, dass es ungerecht ist, weil ihn keiner mehr versteht.
Ja.
Genau. Und da sind wir noch nicht richtig gut als Deutsche drin.
Ja. Und dieses Gegensätzliche, was es immer geben wird, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, ist sowieso auch ein Naturgesetz, die Dualität, die es immer gibt. Ja, es gibt immer Liebe, Hass, Hell, Dunkel, Krankheit, Gesundheit. Also von daher, das können wir gar nicht aushebeln. Ja, das ist richtig. Ne? Ja. Herr Strube, das hat viel Freude gemacht wieder.
Vielen Dank.
War ein interessanter, guter Gedankenaustausch. Schön, Ihre Meinungen dazu zu hören, dass Sie Ihre Gedanken hier wieder ins Mikro gaben und Ihnen jetzt in die Hörgeräte sozusagen übertragen werden, wie auch immer, welche Hörgeräte.
Ich würde gerne zum Schluss noch einen Satz
dazu sagen. Sehr, sehr gerne. Ich wollte gerade noch um Ihr letztes Wort bitten, ja.
Ja. Ich freue mich, dass ich in einem Land leben darf, wo man seine Meinung frei äußern darf, solange man sich ans Grundgesetz hält. Also keine anderen Menschen klein machen, damit man sich selber ein bisschen größer vorkommt, sondern seine Meinung, ich sage jetzt mal, ohne Menschen direkt anzugreifen, zu formulieren. Das kann man in diesem Land. Ich freue mich, dass ich in einem Land lebe, wo man die Meinung frei äußern kann. Ich weiß natürlich auch, dass wenn ich mich jetzt hier ins Radio stelle und meine Meinung sage, dass es ganz berechtigterweise ganz viele Menschen gibt, die das anders sehen. weil die anderen andere Erfahrungen im Leben gemacht haben, weil die ein anderes gesellschaftliches Umfeld haben, weil die ein anderes familiäres Umfeld haben, weil die ein anderes finanzielles Umfeld haben, weil die ein anderes kulturelles Umfeld haben und. Die das blöd finden, was ich sage. Wir müssen trotzdem genau unsere Meinung sagen und dann in die Diskussion gehen. Und ich mache wirklich mal ein Angebot, wenn sich das hier jemand anhört und das überhaupt nicht versteht oder sagt, das ist so ein Schwachsinn, was der da redet, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn die Menschen sich hier bei Ihnen melden. Denn ich glaube, es wird vielleicht auch für die Gesellschaft gut sein, wenn wir mal Diskussionskreise wieder eröffnen mit Menschen, die wirklich anders denken, sich gegenseitig als Mensch respektieren, auch die andere Meinung respektieren, aber den anderen trotzdem ausreden lassen und zum Schluss sagen, du bist ein netter Kerl, aber was du denkst, das kann ich nicht nachvollziehen. Also in diesem oder jedem Thema, man kann ja irgendwas nachvollziehen und irgendwas dann auch nicht. Von daher würde ich mich grandios freuen. Wir haben jetzt 4 Sendungen gemacht. Wir haben uns 4-mal die Zeit genommen, uns hier in Aschersleben zu treffen, das zu machen. Wenn das hier jemand hört und sagt, oder vielleicht sagt ja auch anders besonders gut, dann würde ich mich wirklich mal freuen, wenn wir eine Rückmeldung kriegen. Bei Ihnen hier, beim HBW. Sie werden gleich noch ansagen, wie das geht. Und wenn wir nochmal eine Sendung machen sollten, würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn mal einer mit einer ganz anderen Meinung hier neben mir am Tisch sitzt und wir einfach mal eine Diskussionssendung hinkriegen. Allerdings mit ausreden lassen und ohne anschreien. Das müsste derjenige dann schon können. Genau. Vielen Dank. Also mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben was in die Gänge gerührt. Darum geht es mir immer.
Auf jeden Fall, danke. Also mir gibt es immer sehr, sehr viel Energie. Alleine, wenn ich immer schon weiß, Sie sagen wieder zu, wenn ich den Terminvorschlag oder die Anfrage bei Frau Rust stelle, ihrer Sekretärin, ihrer Assistentin, und es kommt die Rückmeldung, dann bin ich immer schon energetisch und sage, das wird wieder was Gutes draus. Und das ist immer eine große Vorfreude. Und natürlich eine Freude jetzt auch während der Produktion und wenn es ausgestrahlt wird. Und sehr, sehr schön, Herr Strobe, dass Sie das so sagen. Also ich kann auch Sie alle an Sie alle appellieren. Teilen Sie uns mit Ihre Meinungen, Ihre Ideen zu dieser Sendung. Auch gerne hier mal mit dabei zu sein. Wenn Sie uns auf der Straße irgendwo sehen, sprechen Sie uns gerne auch darauf an. Lassen Sie uns auch in dieses konstruktive Gespräch gehen, in den Gedankenaustausch. Davon lebt die Gesellschaft. Und vielleicht gibt es so etwas wie unser Sendeformat auch mal wieder real mit Menschen, mit den Zuhörenden, denen wir in die Augen gucken können, die uns live sehen, wie wir es im Filmpalast Aschersleben ja auch schon einmal durchführten. Würde ich mich sehr freuen, wenn da mal wieder was geht, dass Sie dabei sind und wir eine Art Diskussionsrunde starten oder eine Art Ascherslebener Redenacht oder Menschen bewegen Menschen. Lassen Sie uns von Ihren Ideen teilhaben, was Sie auch für Möglichkeiten sehen und Talente und Fähigkeiten bringen, um Menschen zu bewegen. Ja, besten Dank. Noch eine kurze Idee, Herr Schrube?
Nee, alles gut. Nein, ich freue mich. Vielen Dank.
Besten Dank. Also, dann danke ich auch Ihnen nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen eine, ja, so gut es geht, angenehme Zeit. Bleiben Sie uns treu. Bis ganz bald, Ihr Stefan Strobel. Kleine Zusatzinfo noch für Sie, liebe Zuhörenden. Sie erreichen uns natürlich jederzeit unter der E-Mail-Adresse strobel@radiohbw.de. Des Weiteren erreichen Sie uns gerne auch telefonisch hier über Radio HBW 84 020. Die Vorwahl Aschersleben 03473 84 020. Ansonsten können Sie die Sendung jederzeit nachhören, auch in der Mediathek auf radiohbw.de. Und ich freue mich auf den Gedankenaustausch mit Ihnen.